Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Unzählige vermeintliche Höhepunkte hat dieses Brexit-Drama schon erlebt. Und selten musste eine Spitzenpolitikerin in so kurzer Zeit so viele Niederlagen hinnehmen wie Theresa May. Und doch ist eine Steigerung offenbar immer noch möglich. Zum dritten Mal hat das britische Unterhaus jetzt den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag abgelehnt und der Premierministerin eine neuerliche Schlappe beigefügt, obwohl die sogar bei einem positiven Votum ihren Rücktritt in Aussicht gestellt hatte. Das Brexit-Drama und kein Ende. Wir berichten gleich aus London und aus Brüssel. Weitere Themen: Die Koalition einigt sich auf eine Verlängerung des Exportstopps für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien. Bei der Reform der Organspende gibt es offenbar einen parteiübergreifenden Kompromiss. Schüler, Großdemonstration in Berlin gegen den Klimawandel. Das Bundesverwaltungsgericht macht den Weg frei für eine grundsätzliche Kostenbeteiligung der Bundesliga-Clubs an Risikofußballspielen. Berlins CDU-Chefin Monika Grütters kandidiert aus Parteiraison nicht noch einmal für den Vorsitz. Und der Papst lässt erstmals Regeln gegen den Kindesmissbrauch veröffentlichen. Aber zunächst nach London. Dass es auch bei diesem dritten Anlauf im britischen Unterhaus knapp werden würde, das stand schon vorher fest. Auch wenn Theresa May noch einmal eindringlich für den ausgehandelten Brexit-Vertrag bei den Abgeordneten geworben und dem Unterhaus auch noch eine abgespeckte Variante des Vertrages vorgelegt hatte, nämlich ohne die politische Erklärung. Und tatsächlich waren dann auch einige überzeugte Brexiteers ins May-Lager übergelaufen, aber am Ende hat es eben wieder nicht gereicht. Christine Heuer in London. Was war für diese neuerliche Niederlage letztlich ausschlaggebend?
Sie kriegt einfach nicht genug Leute dazu, Ja zu sagen zu ihrem Vertrag, obwohl sie verzweifelt versucht hat, genug Neinsager auf ihre Seite zu ziehen. Die härtesten Brexiteers kriegt sie nicht rum, weil die unbedingt einen No-Deal wollen. Sie kriegt die DUP nicht rum, weil die so entschieden gegen den Backstop ist. Und sie hat heute nur 5 Labour-Abgeordnete rumgekriegt, von denen hätte sie etwa 35 gebraucht. Aber Labour findet unter anderem die Aussicht auf einen Hardliner als May-Nachfolger nicht lustig und Labour ist sehr geschlossen. Jeremy Corbyn hat als Konsequenz aus der Abstimmung heute Mays sofortigen Rücktritt und Neuwahlen gefordert. Und vor diesem Hintergrund hat es dann eben einfach nicht gereicht, dass eine ganze Reihe von Tories um Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg umgefallen sind und nach Mays Rücktrittsangebot heute mit Ja gestimmt haben.
Wie hat denn Theresa May selbst auf diese Schlappe jetzt reagiert?
Die Premierministerin wirkt sauer. Das hört sich zwar staatstragend genug an im Vortrag, aber wie sie ihr Bedauern heute geäußert hat, wie sie nun schon zum zweiten Mal in Folge dem Parlament die Schuld in die Schuhe geschoben hat, weil die Abgeordneten immer nur alles ablehnten, aber nicht sagten, wofür sie sind. Wie sie vor dem No-Deal als wahrscheinliche Konsequenz gewarnt hat, alles in einem sehr bitteren Ton. All das lässt keinen Zweifel zu. Theresa May ist sauer, dass sie ihren Deal nicht durchbekommen hat. Sie hat aber auch gesagt, sie werde weiter an einem ordentlichen Austritt Großbritanniens arbeiten, also versuchen, den No-Deal doch noch zu verhindern. Und sie hat diese zwei Sätze gesagt. Erstens, ich fürchte, wir haben die Grenzen dieses Prozesses im Parlament erreicht. Und zweitens, wir müssen uns auf einen alternativen Ausweg einigen. Das klang zwar bitter, aber es scheint zu bedeuten, dass sie verstanden hat, wie tot ihr Deal ist.
Mhm. Frau Heuer, es ist zwar ein bisschen müßig, aber ich kann Ihnen die Frage nicht ersparen, wie geht es jetzt weiter? Am 12. April droht ja der harte Brexit, also ein Austritt ohne Vertrag.
Ja, das ist so. Es sei denn, London legt der EU-27 bis zum 11. April zur Not auch kurz vor Mitternacht einen anderen Plan vor, wie Großbritannien die EU verlassen könnte. Diesen Alternativvorschlag kann man im Moment eigentlich nur vom Parlament erwarten. Die Abgeordneten sind ja bereits auf der Suche nach einem fraktionsübergreifenden Konsens. Das ist sehr ungewöhnlich. Und der Erfolgsdruck auf sie ist heute noch einmal deutlich gestiegen. Für Montag sind weitere Abstimmungen darüber im Unterhaus abgesetzt. Und die Probeabstimmungen diese Woche, die deuten auf Folgendes hin. Falls das Parlament sich einigen kann, und nochmal, das wäre wirklich ungewöhnlich, dann wird es auf einen weichen Brexit hinauslaufen, im Zweifel vielleicht sogar auf ein zweites Referendum. Auf jeden Fall würde dann aber der Brexit ziemlich lange verschoben werden. Das ist die Alternative zum No-Deal im Moment.
Informationen waren das von Christine Heuer. Besten Dank. In Brüssel hat das neuliche Nein aus London natürlich Fassungslosigkeit ausgelöst. Schließlich ist die EU den Briten bei den Fristen ja bereits deutlich entgegengekommen. Prompt hieß es jetzt, ein harter Brexit sei wahrscheinlicher geworden. Eine Aussage, die aber vor allem dazu dienen dürfte, den politischen Druck auf das Unterhaus noch einmal zu erhöhen. In jedem Fall soll es einen EU-Sondergipfel noch vor dem 12. April geben. Peter Kapern.
Es dauerte nur Minuten, bis die EU auf das dritte Nein des britischen Unterhauses zum Austrittsvertrag reagierte. Zuerst ließ Ratspräsident Donald Tusk wissen, dass er die Staats- und Regierungschefs soeben zu einem Krisengipfel am 10. April nach Brüssel eingeladen hat. Dann meldete sich die EU-Kommission auf der anderen Straßenseite im Brüsseler Europaviertel zu Wort. Der No-Deal-Brexit sei nun ein wahrscheinliches Szenario, so hieß es dort. Sabine Weyand, die Stellvertreterin von EU-Chefunterhändler Michel Barnier, machte zudem deutlich, dass ein harter Brexit wirklich hart sein würde. Im Falle eines Austritts ohne Abkommen werde es, anders als viele britische Abgeordnete glauben, keine Übergangsphase und keine sektoralen Einzelabkommen geben. Kommission und Rat zeigen nach der Entscheidung im Unterhaus also klare Kante. Im Europaparlament allerdings klang das ganz anders. Sven Giegold, Spitzenkandidat der deutschen Grünen für die Europawahl.
Gerade nach dieser Entscheidung muss das Tor für die Britinnen und Briten in die EU offen bleiben.
Giegold hofft nämlich, dass auf der Insel doch noch ein zweites Referendum angesetzt wird.
So viel europäische Fahnen hat es in England noch nie gegeben, wie bei dieser riesigen Demonstration letzten Samstag in London. Und noch nie haben so viele Menschen eine Petition ans britische Unterhaus unterschrieben, nämlich den Austritt zurückzunehmen. 6 Millionen. Und deshalb ist wichtig, dass wir den Britinnen und Briten ermöglichen, ein weiteres Referendum durchzuführen.
Udo Bullmann, der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, setzt darauf, dass am kommenden Montag die Unterhausabgeordneten noch einmal versuchen werden, die Regie im Brexit-Drama zu übernehmen. Seine Wunschlösung?
Entweder eine Lösung, die klarer bei der Europäischen Union bleibt, oder endlich die Entscheidung, dass das Volk abstimmen darf und damit eine Lösung herbeigeführt wird.
Referendum, Neuwahlen oder das Ziel eines weicheren Brexits, als Theresa May und die Brexit-Befürworter ihrer Partei den je akzeptieren wollten. Alle drei Varianten benötigen auf jeden Fall mehr Zeit, als den Briten bislang eingeräumt ist. Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche hatten die Staats- und Regierungschefs ja beschlossen, dass die britische Regierung im Falle einer nochmaligen Ablehnung des Austrittsvertrags bis zum 12. April erklären muss, wie es weitergehen soll. Elmar Brok, der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, hofft darauf, dass Theresa May nun um eine langfristige Verschiebung des Austrittsdatums bittet.
Und in diesem Zeitraum muss Großbritannien unter sich diskutieren, sollte Neuwahlen durchführen, ein neues Referendum durchführen. Und wenn Sie dann Ihre Vorstellung sortiert haben, können Sie zurückkommen. Bis dahin sollten Sie dann in der Europäischen Union verbleiben. Am besten sollte man eine Verlängerung vornehmen von 2 Jahren oder länger.
Dann aber müssten die Briten im Mai auch an den Europawahlen teilnehmen. Das wäre ein schwer verdaulicher Brocken für alle Brexit-Befürworter auf der Insel, aber auch für die EU-27. Schließlich würden die britischen Abgeordneten, die dann möglicherweise während der laufenden Legislaturperiode die EU verlassen würden, noch die neue EU-Kommission und den mittelfristigen Finanzrahmen mitbestimmen. Eine Option, gegen die Kommissionschef Jean-Claude Juncker schon klar bezogen hat. Sollte Theresa May aber dennoch um eine langfristige Verschiebung bitten, müssten dem die 27 anderen EU-Partner einstimmig zustimmen. Bleibt abzuwarten, ob diese Einstimmigkeit wirklich zustande kommt.
Peter Kapern zu den Brüsseler Reaktionen auf das neuerliche Nein in London zum Brexit-Vertrag. 18.19 Uhr ist es und damit ins Inland. Seit Wochen streitet die Koalition über den Umgang mit Rüstungsgütern in Krisengebiete. Erschwerend kommt hinzu, dass die saudische Regierung als mitverantwortlich für die Ermordung des Journalisten Khashoggi gilt. Die SPD lehnt deshalb Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien weiterhin ab. Die Union verweist auf europäische Verpflichtungen bei Rüstungsprojekten. Jetzt haben sich beide Seiten auf einen Kompromiss verständigen können. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
Allen Beteiligten ist klar, dass die beschlossene Verlängerung des Rüstungsexportstopps nach Saudi-Arabien um weitere 6 Monate nicht mehr als ein kurzer Zeitgewinn ist. Denn die darunterliegende, grundsätzliche Frage, wie es die Koalition künftig mit Waffenexporten nach Saudi-Arabien halten will, ist damit noch lange nicht beantwortet. Und der jetzt gefundene Kompromiss kommt vor allem den europäischen Partnern Großbritannien und Frankreich entgegen. Denn ausgenommen vom Rüstungsembargo bleiben von Deutschland produzierte Komponenten, die im Rahmen gemeinsamer europäischer Projekte wie etwa dem Kampfflugzeug Eurofighter geliefert werden. Bei diesen will sich die Bundesregierung aber dafür einsetzen, dass sie im Jemen-Konflikt nicht genutzt werden. Das betonte am Morgen im ZDF auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart.
Wir müssen in Europa enger zusammenarbeiten in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und dann müssen wir Deutsche auch bereit sein, auf unsere Partner, zum Beispiel in diesem Fall Frankreich und Großbritannien, zuzugehen.
Aber klar ist auch, dass die Union in dieser Frage gerne weitergegangen wäre, weil Saudi-Arabien eine wichtige und, wie Hart betont, auch zusehends verlässliche Rolle in der Befriedigung des Konflikts im Jemen spielt.
Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Bereitschaft Saudi-Arabiens im Jemen-Konflikt vermittelt und konstruktiv mitzuwirken, auch dadurch unterstützt hätten, dass wir unsererseits die Patrouillenboote, die ja in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden, an Saudi-Arabien liefern. Und wenn wir dann unsererseits nicht auch bereit sind, ein Stück nachzugeben an den Punkten, wo wir Sanktionen, Waffenexportsanktionen verhängt haben, dann ist unsere Haltung in dieser Frage auch nicht besonders glaubwürdig.
Unionspolitiker sehen durch die Einschränkungen Deutschlands Rolle nicht nur in der EU, sondern in der weltweiten Sicherheitsdebatte gefährdet.
Sehr, sehr ernsthafte Debatte darüber, welche Rüstungsexporte wir noch wollen, was für eine eigene Rüstungsindustrie wir uns leisten wollen und wie wir außenpolitisch wirksam sein wollen. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass sich der Golf ja nicht an europäischen Maßstäben ausrichtet, sondern sich in Richtung China, Pakistan oder Russland orientiert und mit denen Rüstungsprojekte macht. Und das kann wiederum nicht in unserem Interesse sein. Wir müssen hier Moral, Interessen und Werte schon etwas stärker ausbalancieren.
Sagt der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter am Morgen im Deutschlandfunk. Wir haben uns durchgesetzt, twittert dagegen noch in der Nacht SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach. Und Parteivize Ralf Stegner hatte dazu auch die Begründung geliefert.
Wir wollen keine Rüstungsexporte in Diktaturen und Krisengebiete. Und bei Saudi-Arabien ist das, glaube ich, ziemlich eindeutig. Das ist sowohl eine Diktatur, ziemlich blutige Diktatur übrigens, lassen Journalisten ermorden. Und außerdem sind die Kriegsteilnehmer im Jemen.
Aber auch in der SPD ist klar, dass mit dem Aufschub die grundsätzlichen Fragen noch nicht geklärt sind. Der Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock, geht dagegen der gefundene Kompromiss noch zu weit. Es könnten weiter deutsche und europäische Rüstungsgüter im Jemen-Konflikt landen und das sei absolut inakzeptabel, sagte sie dem Tagesspiegel. Notwendig wäre ein kompletter Rüstungsexportstopp an Saudi-Arabien, urteilt Baerbock. Die Hintertür, die die Bundesregierung bei den Gemeinschaftsprojekten eingebaut habe, stehe weiter sperrangelweit offen.
Volker Fintheimer über die vorläufige Einigung der Koalition zum Umgang mit Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Und zu diesem Thema können Sie auch einen Kommentar hören hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Bislang gilt bei der Organspende die Regelung, dass jeder sich zu Lebzeiten dazu aktiv entschließen muss, dokumentiert etwa durch einen Organspendeausweis. Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, möchte dies ändern. Er hat sich für eine aktive Widerspruchslösung stark gemacht, die inzwischen offenbar auch von mehreren Bundestagsabgeordneten unterstützt wird. Matthias von Lieben.
Will man nicht spenden, sollte man trotzdem zumindest widersprochen haben. So das Statement von SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach heute auf Twitter. Die damit implizierte Widerspruchslösung bei der Organspende sieht der Gesetzentwurf vor, auf den sich die fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten um Lauterbach, Gesundheitsminister Jens Spahn und die linken Abgeordnete Petra Sitte geeinigt hat. Jeder Bürger ab 16 Jahren gilt demnach nach seinem Hirntod als potenzieller Organspender, wenn er zu Lebzeiten nicht widersprochen hat. Wer keine Organe spenden will, muss dies in einem Register dokumentieren, das aus Datenschutzgründen bei einer noch zu definierbaren Behörde angesiedelt werden soll. Ist dort kein Widerspruch hinterlegt, gilt das als Zustimmung. Die Entscheidung kann aber jederzeit revidiert werden. Eine gute Entscheidung findet Georg Nüßlein, CDU-Gesundheitspolitiker, der ebenfalls zu den Befürwortern der Widerspruchslösung gehört und gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio sagte:
Es ist auf jeden Fall eine erkennbar bessere Lösung als der jetzige Zustand. Wenn die Zahlen so bleiben auf dem jetzigen Stand, dann riskieren wir die komplette Transplantationsmedizin in Deutschland technisch. Aber was noch viel schwerwiegender ist, wir sorgen dafür, dass unzählige Menschen leiden, sterben müssen, nur deshalb, weil sie aus organisatorischen Gründen kein Organ bekommen. Denn die Spendenbereitschaft ist eigentlich hoch.
Seit Jahren herrscht ein Mangel an Spenderorganen. In Deutschland standen zuletzt 9.400 Patienten auf den Wartelisten für eine Organtransplantation. Erstmals seit 2010 war mit knapp 950 Menschen die Zahl der Organspender im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Mit dem Spahn-Lauterbach-Vorstoß sollen zukünftig aber auch Angehörige eine Organentnahme ablehnen. ablehnen können, wenn sie glaubhaft machen, dass der Verstorbene kein Spender sein wollte, dies aber nicht dokumentiert habe. Wie das konkret ausgestaltet wird, ist in dem Entwurf noch unklar. So werde die bewusste Entscheidung für die Organspende faktisch abgeschafft, befürchtet allerdings Eugen Brüsch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Viele Menschen vertrauen dem System Organspende schon jetzt nicht, sagt auch sein Kollege Herbert Möller gegenüber Welt TV. Dass die Widerspruchslösung das nun ändert, das bezweifelt er.
Wir fürchten, das könnte der ganzen Sache einen Bärendienst erweisen.
Es ist sowieso unklar, ob die Widerspruchslösung eine Mehrheit im Bundestag finden wird. Denn es gibt noch mindestens eine andere fraktionsübergreifende Parlamentariergruppe, die einen Gegenvorschlag einbringen möchte. Zu den Initiatoren gehören unter anderem Grünen-Chefin Annalena Baerbock, der CSU-Politiker Stefan Pilsinger, Sozialdemokratin Hilde Mattheis und FDP-Politiker Otto Fricke. Ihr Plan sieht vor, jeder Bürger ab 16 Jahren wird bei der Ausstellung des Personalausweises zu seiner Haltung gegenüber der Organspende abgefragt. Alle 10 Jahre, so lange ist ein Personalausweis gültig, wird man dann erneut abgefragt. Zwar wollte der liberale Otto Fricke diese inhaltliche Ausgestaltung noch nicht bestätigen, er sagte jedoch gegenüber unserem Sender, man dürfe
niemals einen Menschen zu einer bestimmten Entscheidung zwingen. Aber ich muss von einem aufgeklärten Bürger erwarten, dass er sich mit einer Frage auseinandersetzt. Aber dann ist es die Entscheidung des Bürgers, wie er das machen will. Ob er sagt ja, ob er sagt nein oder sagt, ich kann mich noch nicht entscheiden.
Beide Gesetzesentwürfe liegen derzeit noch im Gesundheitsministerium von Jens Spahn, der in dieser Angelegenheit als einfacher Abgeordneter agiert. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass beide Anträge am Montag gemeinsam der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Entwurf für die Widerspruchslösung ist aber nun schon vorab lanciert worden. Ob das zu einem Vorteil wird? Abwarten. Abgestimmt werden soll im Bundestag über die verschiedenen Vorschläge, zumindest vor der Sommerpause im Juli, dann fraktionsoffen.
Der Bericht war das von Matthias von Lieben. Zu Tausenden sind sie heute in Berlin wieder auf die Straße gegangen, trotz Schulpflicht und möglichen Sanktionen. Es geht den Schülern, unterstützt auch von Studenten, aber auch Erwachsenen, um eine radikale Wende in der Klimapolitik. Fridays for Future heißen die Proteste und initiiert hat sie die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. Die war bei den heutigen Demonstrationen in Berlin mit dabei. Von dort berichtet Barbara Schmidt-Matern.
Zu der Musik haben schon ihre Eltern getanzt. Jetzt rocken die Jungen das Berliner Regierungsviertel.
Greta hat gezeigt, was geht, wenn man will, dass man richtig was bewegen kann. Das ist super geil, grandios. Jetzt treten wir ein Riesending los. We want change now. One more time.
Mit bunten Transparenten, auf denen Grünkohl statt Braunkohle steht, sind sie stundenlang durchs Berliner Regierungsviertel gezogen. Zehntausende Jugendliche und damit viel mehr als erwartet nahmen bis zum frühen Nachmittag teil an der Fridays for Future-Kundgebung. Mit dabei auch Emily aus Schöneiche in Brandenburg.
Wir sind hier, weil wir halt denken, dass wir die Generation sind, die was ändern kann. Weil die Politiker, die tun ja anscheinend ja nichts. Da müssen wir auch ein Zeichen setzen, dass wir auch was tun können.
Stolz ist die 13-Jährige, dass Greta Thunberg, die Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung, wieder in Deutschland mit auf die Straße geht. Vor 2 Wochen war die junge Schwedin in Hamburg aufgetreten. Heute marschierte sie wieder mit.
Ich finde es gut von ihr, dass sie einfach ein Zeichen setzt. Denn ohne sie wären wir wahrscheinlich alle nie drauf gekommen. Denn sie hat uns einfach gezeigt, wie wichtig es ist.
Von Kritik, auch Häme mancher deutscher Politiker, lässt sich Greta Thunberg offenbar nicht beeindrucken. Während der Kundgebung hält die 16-Jährige ein Plakat hoch, auf dem auf Schwedisch steht: Schulstreik für das Klima.
We share a common goal. We want a future. Is that too much to ask for?
Wir teilen ein gemeinsames Ziel, ruft Thunberg kurz darauf in die begeisterte Menge am Brandenburger Tor. Wir wollen eine Zukunft. Ist das zu viel verlangt?
But we still haven't seen anything yet. This is only the beginning of the beginning. Trust me.
Das ist erst der Anfang. Vertraut mir, bittet der Gast aus Schweden dann noch. Längst ist das junge Mädchen mit den langen blonden Zöpfen zum Gesicht der Jugendbewegung geworden. Wir wollen endlich ernst genommen werden, fordert Thunberg für sich und ihre Generation. Die Jugendlichen prangern den Glauben an grenzenloses Wirtschaftswachstum an und sie verlangen ernsthafte Maßnahmen für mehr Klimaschutz. Dafür wollen sie besonders vor den näher rückenden Europawahlen jetzt kämpfen, kündigt Luisa Neubauer an, Organisatorin der deutschen Fridays for Future Bewegung.
Wir werden bis zum Mai weitermachen. Wir werden die europäischen Wahlen massivst bestreiken, denn wir lassen nicht zu, dass Politiker von gestern unser Morgen kaputt machen, unseren Planeten und unsere Lebensgrundlage in ganz Europa und in der ganzen Welt. Thank you so much, everyone.
Politiker waren bei den Demonstrationen im Regierungsviertel ausdrücklich nicht eingeladen, betonen die Organisatoren. Dass ihnen immer wieder Kritik entgegenschlägt, weil einige die Schule schwänzen und weil die Bewegung ja keine ausgereiften Konzepte für mehr Klimaschutz vorlege, all diese Vorwürfe schmettern die Jugendlichen ab. Luisa Neubauer spielt den Ball zurück.
Wir fordern, dass die Regierung zunächst einmal loslegt, ihre eigenen Ziele einhält, die Klimaziele 2020, einen konkreten Kurs einschlägt für die Klimaziele 2030. Und sich dann bewusst macht, dass das nicht reicht, dass wir für das Paris-Abkommen wesentlich ambitionierter sein müssen. Das heißt, wir brauchen schärfere Ziele und natürlich die Reduktion, die dazu hinführen.
Greta Thunberg bleibt noch übers Wochenende in Deutschland und wird am Sonntag im Fernsehen bei Anne Will erwartet.
Der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Gerade bei den sogenannten Hochrisiko-Fußballspielen geht es nicht ohne massive Polizeipräsenz, um zu verhindern, dass die gegnerischen Fans aufeinander losgehen. Aber der Einsatz der Beamten kostet viel Geld und das Bundesland Bremen war nicht länger bereit, dafür allein aufzukommen. Über den Rechtsstreit mit der Deutschen Fußballliga musste am Ende das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Bastian Brandau.
Ich eröffne den Verkündungstermin. Im Verfahren der Deutschen Fußballliga GmbH.
Das Urteil im Verfahren um die zusätzlichen Kosten von Hochrisikospielen in der Fußball-Bundesliga ist eine Premiere. Erstmals sind am Bundesverwaltungsgericht Leipzig Kameras zugelassen, als der Senatsvorsitzende Wolfgang Bier das Urteil verkündet.
Für den besonderen Polizeiaufwand aus Anlass einer kommerziellen Hochrisikoveranstaltung darf grundsätzlich eine Gebühr erhoben werden.
Die Richter halten die Regelung des Landes Bremen für verfassungsgemäß. Das Land hatte eine Beteiligung der Deutschen Fußballliga an den Kosten für ein Hochrisikospiel im Jahr 2015 eingefordert. Die Deutsche Fußballliga profitiere als Veranstalterin von einer besonders aufwendigen polizeilichen Sicherheitsvorsorge. Die DFL hatte gegen den Gebührenbescheid geklagt. Das wiesen die Richter heute zurück.
Solche Mehrkosten müssen von Verfassungs wegen nicht notwendig dem Steuerzahler angelastet werden. Der Gesetzgeber darf vielmehr eine besondere Leistung der polizeilichen Sicherheitsvorsorge von den allgemeinen Kosten der polizeilichen Gefahrenabwehr trennen und sie gebührenpflichtig machen.
Die Gebühr sei auch verhältnismäßig, weil sie sich ausschließlich an gewinnorientierte Veranstalter wende und nur in der ersten und zweiten Bundesliga. Die Leipziger Richter schlossen sich damit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Bremen an und gaben dem Land Bremen in weiten Teilen recht. Dennoch verwiesen sie heute den Fall zurück ans Oberverwaltungsgericht Bremen. Denn einen Sachverhalt gelte es noch zu klären.
Dabei geht es um die Frage, inwieweit Kosten für polizeiliche Maßnahmen, die anlässlich des Fußballspiels am 19. April 2015 gegen einzelne Störer ergriffen worden sind, aus dem gebührenpflichtigen Aufwand hätten herausgerechnet werden müssen.
Ein Nebenthema, sagt Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD, sichtlich zufrieden.
Ich glaube, das Bundesverwaltungsgericht hat mit der heutigen Entscheidung Rechtsgeschichte geschrieben. Es ging ja um eine Grundsatzfrage, die einfach lautete, ist es zulässig, dass die Kosten der Polizeieinsätze teilweise der DFL in Rechnung gestellt werden? Und die Antwort heute war eindeutig, ja. Es ist zulässig, es verstößt nicht gegen geltendes Verfassungsrecht und insofern ist das eine Entscheidung, die zu 100% auch dann auf unserer Seite steht.
Ja, es ist eine Entscheidung, die sicherlich anders ausgefallen ist, als wir uns das gedacht haben.
Räumt der Präsident der Deutschen Fußballliga Reinhard Rauball ein.
Das wird jetzt nun zurückverwiesen, das geht wieder an das UVG Bremen zurück und das muss man abwarten.
Rauball befürchtet einen Flickenteppich und mögliche Wettbewerbsverzerrung. Denn während Bremen Gebühren einfordert, haben andere Länder wie Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen angekündigt, darauf zu verzichten. Bremens Innensenator Meurer plädiert für eine Fondslösung, bei der alle Bundesliga-Vereine in einen Topf einzahlen, aus dem dann die zusätzlichen Kosten beglichen würden.
Bastian Brandau. Die Berliner CDU gilt allgemein als schwierig. Immer wieder gibt es Durchstechereien und politische Ränkespiele. Das musste auch die bisherige CDU-Vorsitzende Monika Grütters erfahren. Anfangs gab sie sich noch kämpferisch, jetzt aber räumt sie das Feld. Claudia von Laak.
Sie traten gemeinsam vor die Presse und versuchten, Einigkeit zu demonstrieren. Die noch Vorsitzende der Berliner CDU, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, und ihr wahrscheinlicher Nachfolger im Amt, der Bundestagsabgeordnete Kai Wegner. Keiner der beiden habe einen Dolch gezückt, antworteten sie auf eine entsprechende Frage.
Wir haben miteinander gesprochen. Ich auch nicht. Wir haben miteinander gesprochen. Und heute sitzen wir hier gemeinsam nebeneinander. Und das finde ich auch schön.
Ganz einfach ist es trotzdem nicht.
Na klar.
Nach gut 2 Jahren als Landesvorsitzende wird Monika Grütters bei der nächsten Wahl im Mai nicht mehr antreten. Sie hatte die Mehrheit der Berliner CDU nicht mehr hinter sich. Das hatte Grütters in den letzten Wochen gemerkt. Die Kritiker wurden immer lauter. Zu wenig Zeit für die CDU-Basis und die Fraktion im Abgeordnetenhaus. Zu liberal. Vielleicht sogar zu viel Einsatz für die Frauen in der Partei? So hatte Monika Grütters dafür gesorgt, dass der Berliner Landesvorstand jetzt zur Hälfte mit Frauen besetzt ist.
Dann fehlte dem einen oder anderen eine markantere Oppositionsstimme. Das kann man als Kulturstaatsministerin beim Bund einfach auch nur bedingt tun. Und wenn man so eine Kritik dann auch ernst nimmt, ich habe die ja nicht zum ersten Mal gehört, dann überlegt man halt, wie sähe es denn aus, um es besser zu machen.
Als das Gerücht aufkam, der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner wolle nächster Landesvorsitzender werden, sprach Monika Grütters zunächst von einem fairen Wettbewerb und einer möglichen Mitgliederbefragung. Nun zieht sie sich freiwillig zurück. Es wird nicht zu einer Kampfkandidatur kommen.
Mir ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Ich hänge nicht nur an Berlin, sondern ich hänge auch sehr an meiner Partei. Die macht es einem nicht immer leicht. Und wenn ich meiner Partei heute mit diesem Schritt dienen kann, dann ist es mir das auch wert.
Eine wochenlange, gar monatelange Diskussion über den CDU-Landesvorsitz hätte ihr Amt als Kulturstaatsministerin ohne Not strapaziert, sagte Grütters. Aus dem innerparteilichen Machtkampf ist nun Kai Wegner als Sieger hervorgegangen.
Ich bin Monika Grütters wirklich außerordentlich dankbar, dass sie in einer in der Tat ganz schwierigen Phase der Berliner Union Verantwortung für diese Partei übernommen hat. Und mir geht es auch nicht darum, alles über Bord zu werfen, was in den letzten Jahren passiert ist.
Doch eines hatte Kai Wegner bei seiner Vorstellung vor einer Woche bereits klar gemacht. Als Landesvorsitzender der Berliner CDU werde er den konservativen Flügel der Partei wieder stärken.
Auch nach der Anti-Missbrauchskonferenz im Vatikan Ende Februar wollte die Kritik am Umgang der katholischen Kirche mit dem vielfachen Missbrauch nicht verstummen. Immerhin als Konsequenz aus dieser Konferenz hat Papst Franziskus jetzt erstmals Regeln veröffentlichen lassen, die Kinder besser schützen sollen. Jörg Seiselberg.
Die neuen Regeln zum Kinderschutz im Vatikan, sagt Papstsprecher Gisotti, seien ein starkes Signal für die gesamte katholische Kirche. Er macht deutlich, Papst Franziskus möchte die von ihm erlassenen Vorschriften als Leitlinie für seine Kirche weltweit verstanden wissen. Das neue Gesetz für den Vatikan, also für den Bereich, den der Papst selbst regeln kann, sieht vor, dass alle Mitarbeiter es künftig sofort der Staatsanwaltschaft mitteilen müssen, wenn sie von Taten sexuellen Missbrauchs erfahren. Schon Verdachtsfälle sollen gemeldet werden, Täter werden gemäß der neuen Regeln unverzüglich von ihren Posten entfernt. Allerdings, das Beichtgeheimnis bleibt bestehen. Fälle, von denen Mitglieder der Kurie im Rahmen der Beichte erfahren, sind von den neuen strengen Vorschriften ausgenommen. Der heute veröffentlichte päpstliche Erlass war vor einem Monat am Ende der Antimissbrauchskonferenz im Vatikan angekündigt worden.
Jörg Seiselberg. Nach den 2 Flugzeugabstürzen in Äthiopien und Indonesien droht dem US-Flugzeughersteller Boeing eine Klagewelle. Die erste Klage wurde jetzt bereits bei einem Bundesgericht in Chicago eingereicht. Martin Ganselmeier.
Geklagt hat die in den Niederlanden lebende Familie eines Staatsbürgers aus Ruanda. Er war am 10. März in Äthiopien abgestürzt. Die Anwälte der Familie fordern Schadenersatz von Boeing. Sie werfen dem Flugzeughersteller vor, die neuen 737-Jets seien fahrlässig entwickelt und die Piloten nicht ausreichend trainiert worden. Rechtsexperten in den USA erwarten, dass dies nur die erste von zahlreichen Klagen ist, die auf Boeing zurollen. Da die Schadenersatzzahlungen in den USA deutlich höher sind, werden sich die Familien der Hinterbliebenen vermutlich an Sammelklagen vor US-Gerichten beteiligen. Sollte die Absturzursache tatsächlich, wie vermutet, die fehlerhafte Steuerungssoftware von Boeing sein, dann könnten die Strafen besonders hoch ausfallen. Außerdem muss Boeing mit Klagen von Anlegern rechnen. Ähnlich wie Volkswagen nach Bekanntwerden des Dieselskandals muss auch Boeing jetzt befürchten, dass Anwaltskanzleien für geschädigte Aktionäre Sammelklagen einreichen.
Erste Klage gegen Boeing, das war der Bericht von Martin Ganselmeier. Und das war's von den Informationen am Abend. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende.